Schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie wie immer um 7:45 aus Kiel am ersten Mittwoch im Monat. Heute ganz alleine. Sascha Gerdes ist im Urlaub. Mein Name ist Ulrich Mrowiec und wir machen das ja gewohnt eigentlich zusammen, aber Urlaub muss natürlich auch mal sein. Deshalb heute die Moderation durch mich, die Derma-News durch mich, und wir haben ein wunderbares Thema. Akne und Rosatia, gibt es Neues? Und Professor Martin Schaller ist ja eigentlich der Experte in Deutschland für dieses Thema und er war schon mal mit diesem Thema bei uns und ist natürlich auch heute wieder vertreten, um uns Neues zu bringen und vor allen Dingen auch praktische Tipps in der Umsetzung der Behandlung der Patienten. Alle, die schon mal bei Derma at Home waren, wissen, das ist eine Sendung zum Mitmachen. Und dafür gibt es die Chat-Funktion unten rechts in der Browserleiste. Einmal den Chat aktivieren und bitte am besten mit vollem Namen, also Vor- und Zunamen, anmelden. Ich habe hier ein Tablet stehen und da kann ich immer die eingehenden Fragen sehen, aber natürlich auch Ihre Kommentare und alles, was Sie loswerden wollen an diesem Tag rund um das Thema Akne und Rosatia. Und ich denke, wir fangen gleich an, bevor ich Professor Schaller noch einmal vorstelle mit den Derma News. Und dafür gibt es immer unseren neuesten Jingle. Ja, also herzlich willkommen zu den Derma News. Ich habe für Sie zwei Themen rausgesucht. Und das erste Thema, müsste ich den Monitor einmal dazu ganz gerne sehen. Das ist einmal eine Innovation im Bereich der Notfallmedizin in der Dermatologie. Hier geht es nämlich um anaphylaktische Reaktionen. Und Sie wissen, bisher wurde das sogenannte Notfallset immer verschrieben, indem wir den Anapen oder ähnliche Injektionspräparate mit Adrenalin verordnet haben, die die betroffenen Menschen mit sich führen mussten. Und wir wissen, Adrenalin ist sehr, sehr gut über die Schleimhäute resorbierbar und so sofort systemisch verfügbar. Und das hat dazu geführt, dass schon längere Zeit in anderen Ländern ein Adrenalin-Nasenspray zugelassen war unter dem Namen Neffy. Und das ist jetzt tatsächlich ab diesem Monat auch unter dem Namen EUR, also euren Neffy, in Deutschland zugelassen und verfügbar. Und es sind zwei Sprays, die immer in einer Packung sind. Hier sehen Sie den Verkaufspreis nach sogenannter roter Liste und unten sehen Sie das Präparat. Das ist ein Einmaldosis-Spray und das Spray gibt auch nur die pro Packung eine Dosis ab. Und die Empfehlungsanwendung ist, diese 2 Milligramm Adrenalin, die in einer Spray-Dosierung drin sind, einmalig nasal zu geben, dann bis zu 10 Minuten abzuwarten und wenn sich keine Besserung der Symptome einstellen, dann das zweite Spray ins gleiche Nasenloch. Warum das so da steht, muss ich ehrlich gestehen, weiß ich nicht, aber es ist offiziell die Empfehlung. Aber man sollte nicht mehr als diese beiden Sprays verabreichen und Sie wissen natürlich selbstverständlich alle, dass in dem Moment, wo das Spray notwendig ist, schon der Notarzt informiert werden muss, weil wir alle nicht wissen, welchen Verlauf eine anaphylaktische Reaktion nimmt. Aber ich glaube, das ist heute eine sehr, sehr gute Ergänzung. Natürlich, wie immer, gehört eine gute Beratung dazu in der Anwendung des Sprays, aber eine gute Ergänzung zum Pen, zum Injektionspräparat, ist, glaube ich, sehr wichtig, denn nicht alle Menschen trauen sich wirklich durch die Kleidung einmal diesen Notfallpen als Injektionspräparat zu verwenden. Also, denke ich, gute Innovation. Das Zweite, was ich mit Ihnen teilen möchte heute, ist sein roter Handbrief. Und ich weiß nicht, ob Sie ihn alle gelesen haben. Er war tatsächlich nach unserer vorletzten Sendung schon da. Aber es geht um Opzelura, also Ruxolitinib-Creme, die ja zugelassen ist für die Behandlung der Vitiligo. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und es ist tatsächlich so, dass gewarnt wird, in Anführungsstrichen, vor kleinen Kristallpartikeln in der Opzelura-Creme. Und da ist Folgendes passiert. Wenn man die Anwendung befolgt und zum Beispiel bei der nichtsegmentalen Vitiligo, die ja ab 12 Jahre in der Zulassung ist, zum Beispiel das Gesicht behandelt, dann kann die Anwesenheit dieser kleinen Partikel die Gesichtshaut relativ stark reizen. Und das kann unangenehm sein. Und der Grund ist, dass sich offensichtlich Kristalle bilden von Ruxolitinib-Dihydrat. Das war wohl bisher nicht bekannt. Und das ist eine Anwendungseinschränkung, aber kein Sicherheitsrisiko. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es wird empfohlen, wenn Patienten, die das verschrieben bekommen haben, also Opzelura-Creme verschrieben bekommen haben, das bemerken, dass beim Auftragen etwas rau ist oder unangenehm, dass sie mit der angebrochenen Tube in die Apotheke gehen und dann wird kostenlos ein Umtausch vorgenommen. Also vielleicht als Aufklärung mitnehmen, wer das verordnet, der die Patienten gleich mit informieren, das sein kann. Ich weiß nicht, wie schnell die Firma beim Austausch nachher aller Packungen dieser Charge ist, die offensichtlich diese Kristalle enthalten kann. Das waren jetzt zwei ganz praxisorientierte Tipps in den Derma News, relativ neu. Und damit kommen wir jetzt zum Hauptprogramm. Und jetzt sehe ich schon eingeschaltet Martin Schaller, Professor für Dermatologie an der Universitätshautklinik in Tübingen. Ich glaube, wir kennen ihn alle. Er ist Dermas Update-Redner der ersten Stunde, zusammen damals mit mir. Er ist immer noch dabei. Ich bin schon wieder draußen. Und Martin Schaller spricht auch eigentlich sehr oft über sein Lieblingsthema Rosacea und Akne. Und heute haben wir ihn gebeten, ein kleines Update zu geben. Was gibt es wirklich Neues? Was können wir unseren PatientInnen noch angeben, außer dem, was wir schon kennen und was Martin Schaller auf seinen Vorträgen immer sehr gut dargestellt hat. Und deshalb sind wir heute sehr froh, lieber Martin, dass du wieder zugeschaltet hast. Und wir freuen uns jetzt sehr auf deinen Vortrag.
Ja, lieber Uli, vielen Dank. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, was gibt es Neues? Es gibt Neues. Hier ist erstmal meine Conflict of Interest, die üblichen Verdächtigen, wenn man auf dem Gebiet tätig ist. Und das, was es Neues gibt, sind neue Studien zu Spironolacton. Spironolacton kennen wir alle als Entwässerungstablette bei hohem Blutdruck. Aber es hat eben auch einen antiandrogenen Effekt. Und deshalb ist Spironolacton insbesondere in den USA schon seit Jahren in Gebrauch zur Behandlung der Akne als Isotretinoin-Alternative. Es gab bisher nur zwei retrospektive Studien. Die erste mit 395 Patientinnen, und zwar Akne-Tada-Patientinnen, die über mehr als 3 Monaten mindestens 100 Milligramm Spironolacton bekommen hatten, davon 83% oral nur als Monotherapie. Die durften ihre topische Therapie behalten und interessant war, dass bei 75% der Patienten ein Versagen einer vorherigen anderen oralen Therapie aufgefallen ist. Wichtig ist, dass sie Patienten aussuchen, die eine Akne Tada haben, weil da wirkt es am besten. Und das sind die Patienten mit dem isolierten Unterkieferbefall und die Patientinnen, die ihnen sagen, zyklisch bedingt gibt es eine Verschlechterung. Das sind die ganz typischen Akne-Tada-Patienten und die sprechen am allerbesten an. Aber es ist kein Sprintmedikament, sondern das erste Ansprechen nach 3 Monaten, das Maximum nach 5 Monaten. Ganz wichtig für die Compliance zu erwähnen. Und in dieser retrospektiven Studie hatten mehr als 50% Verbesserung der Akne, 85% der Patientinnen, mehr als 90%, immerhin 2/3 der Patientinnen. Und interessant war auch, und das ist auch meine Einschätzung, auch die schwerste Akne spricht auf Spironolacton an. Nebenwirkungen sind aufgrund der antiandrogenen Wirkung, manchmal menstruelle Unregelmäßigkeiten, Müdigkeit, Benommenheit, aber meine Erfahrung ist, es wird im Regelfall sehr gut vertragen. Es gibt sogar eine Arbeit einer thailändischen Gruppe, die hat mal versucht, eine Niedrigdosis-Spironolacton-Therapie anzuwenden und hatten 3 Gruppen. Alle hatten BPO als topische Therapie. Es waren Patienten mit moderater Akne. Und in der ersten Gruppe wurde BPO mit Placebo kombiniert, in der zweiten Gruppe BPO mit Spironolacton 25 Milligramm. Also sehr niedrig dosiert, und BPO in der 3. Gruppe mit Spironolacton 50 Milligramm. Das war schon eine prospektiv randomisierte, placebo-kontrollierte, doppelblinde Studie. Und dann hat sich gezeigt, dass der Anteil von Patienten, die erscheinungsfrei oder fast erscheinungsfrei waren, nach 3 Monaten, und das ist ja eine frühe Zeit, dass die deutlich in der Spironolacton-Gruppe mit 75% deutlich erhöht war gegenüber der Placebo-Gruppe mit BPO alleine mit 30%. Also auch die niedrige Dosis, wenn Sie Patienten haben, die 100 Milligramm nicht vertragen, versuchen Sie 50, versuchen Sie 25 Milligramm. Das funktioniert gut. Was es jetzt ganz neu ist, ist eben, dass es randomisiert placebo-kontrollierte, doppelblinde, multizentrische Studien gibt. Zum Beispiel von Santer im British Medical Journal 2023 veröffentlicht. Und diese Studien sollen zur Zulassung führen von Spironolacton zur Akne-Therapie. Auch hier wurden 400 Patientinnen behandelt über 18 Jahre, auch wieder eher Akne-Tada-Patienten. Die durften auch ihre topische Therapie beibehalten. Bekamen 50 Milligramm Spironolacton bis Woche 6, dann 100 Milligramm bis Woche 24 oder Placebo. Und hier hat sich gezeigt, dass ein mittlerer Akne-Symptom-Score sich signifikant verbessert hat. Bei Placebo ging der von Baseline 12,9 auf 17,4 und unter Spironolacton von 13 auf 21,2. Das heißt, die Akne wurde deutlich besser. Nach 12 Wochen haben sie auch den Behandlungserfolg evaluiert, wobei ich sagen muss, das ist natürlich knapp daneben, weil nach 12 Wochen fängt es ja erst an zu wirken. Da waren 19% der Spironolacton-Patienten hatten Behandlungserfolg und 6% der Placebo. Das klingt nicht viel, aber das steigert sich deutlich, wenn die Patienten zu einem späteren Zeitpunkt evaluiert wurden. 24 Wochen, da haben sie es aber leider nicht gemacht, da haben sie nur die Patienten gefragt, aber 82% der Patienten berichteten über eine deutliche Verbesserung und 63% in der Placebo-Gruppe. Auch hier wieder Adverse Events, Kopfschmerzen, Schwindel, aber es war deutlich überschaubar. Brigitte Renaud hat letztes Jahr eine andere Studie veröffentlicht, Spironolacton versus Doxy. Ist ja eine wichtige Frage, weil Doxycyclin ist ja das Standardantibiotikum bei der Akne-Therapie. Auch hier randomisiert, placebo-kontrolliert, doppelblind, also hohe Anforderungen wurden erfüllt. Wieder Patienten über 18 Jahre, die eine moderate Beschwereakne hatte. Und sie hatten zwei Gruppen evaluiert, einmal 3 Monate Doxy 100 Milligramm, dann 3 Monate Placebo plus BPO, verglichen zu 6 Monaten Spironolacton 150 Milligramm plus BPO. Jetzt muss ich sagen, was ich in dieser Studie gar nicht verstehe, ist, dass 6 Monate Spironolacton mit 3 Monate Doxy verglichen wurde und dann wurde ja auf 3 Monate Placebo geswitcht. Deshalb ist mir das von der statistischen Auswertung nicht so ganz klar, wie da ein Vergleich gemacht werden konnte, aber vielleicht fehlt mir da einfach die Fantasie bezüglich Mathematik und Statistik. Jedenfalls hatten sie einen Score und konnten danach nachweisen, einen Therapieerfolg nach 4 und 6 Monaten von Spironolacton gegenüber Doxy und die Spironolacton-Therapie war nach 4 Monaten 1,4-fach besser und nach 6 Monaten fast 3-fach besser als die Doxycyclin-Behandlung. Das war signifikant und sie haben das sowohl bei der Gesichts- als auch bei der Stammakne nachgewiesen. Jetzt gibt es immer wieder Befürchtungen und das werde ich auch immer wieder gefragt. Es ist ja ein kaliumsparendes Diuretikum. Ist denn da das Problem einer Hyperkaliämie vorhanden? Das konnte in dieser Gruppe oder dieser Studie nicht nachgewiesen werden. Es gibt eine Meta-Analyse über die Hyperkaliämie bei Akne-Patienten, die mit Spironolacton behandelt wurden. Und hier zeigte sich keine Gefahr einer Hyperkaliämie. Und daher wird das auch in Tübingen gar nicht kontrolliert. Ich habe selber auch schon einige Patienten behandelt und Sie sehen hier die Erfolge nach Spironolactin-Therapie, 100 Milligramm, mehrere Monate deutliche Besserung, auch nach 3 Monaten schon eine deutliche Besserung. Und hier die Patientin, die 3 Monate 100 Milligramm Spironolacton hatte und mit ihrer Akne fast völlig abgeheilt ist. Wichtig ist, dass Sie die Patienten darüber aufklären, dass der Therapieerfolg eben spät eintritt. Mein Fazit für Klinik und Praxis ist, Spironolacton 100 Milligramm täglich ist eine wirksame Monotherapie, aber Sie können es natürlich additiv machen. Ich behandle nur Frauen. Der maximale Effekt nach 5 bis 6 Monaten ist bei uns off-label, aber viele Patienten, die eben kein Isotretinoin einnehmen wollen oder eben keine Kontrazeption durchführen wollen. Für die ist es eine sehr gute Alternative. Die Wirksamkeit ist unabhängig vom Schweregrad der Akne. Der größte Benefit besteht bei Frauen in der U-Zone. Und fangen Sie mal mit 50 Milligramm an, steigern Sie auf 100, aber auch die Niedrigdosis zwischen 25 und 50 Milligramm ist wirksam. Man kann es bei Männern machen, aber da haben Sie natürlich die androgenen Nebenwirkungen, Gynäkomastie und Potenzstörungen. Und der Vorteil von Spironolactone ist, Sie brauchen keine Schwangerschaftstest und keine Kontrazeption. Wenn die Patienten aber schwanger sind, dann müsste es abgesetzt werden. Es besteht aber auch kein erhöhtes Risiko für Karzinome oder für eine Hyperkaliämie. Was wirklich ganz neu kommt, und das soll 2025 zugelassen werden, ist eine ganz neue Wirkstoffgruppe, ein topischer Androgen-Antagonist. Die Wirkstoffklasse ist neu. Die anderen Medikamente, sie wirken ja gegen Cutibacterium acnes, sie wirken gegen Entzündung, sie reduzieren die Sebumproduktion, aber Glascoterone bindet kompetitiv an den Androgenrezeptoren und blockiert damit die Bindung der Androgene sowie die darauffolgende Downstream-Signalübertragung. Das führt zur Hemmung der Sebumproduktion und zu einer verminderten Sekretion inflammatorischer Zytokine und hemmt damit die entzündlichen Signalwege. Es gibt Zulassungsstudien aus den USA, dort ist das Medikament schon auf dem Markt. Und die FDA verlangt immer 2 randomisierte, vehikelkontrollierte Phase-3-Studien. Eingeschlossen wurden Patienten mit moderater und schwerer Akne und nach 12 Wochen zeigte sich eine signifikante Reduktion aller Läsionen in den Studien im Verum-Arm um 37% im Vergleich zu Vehikel zwischen 22 und 28%. Der Unterschied ist nicht groß, aber Sie müssen bedenken, es ist nur 12 Wochen angewandt worden. Die Anwendung ist 2-mal täglich und es war signifikant bezüglich der Reduktion der Läsionen, aber auch signifikant bezüglich des Therapieerfolgs in Woche 12. Therapieerfolg heißt immer Anteil der Patienten erscheinungsfrei, fast erscheinungsfrei im Vergleich Verum und Vehikel. Glascoterone hatte da 20%, das Vehikel hatte so zwischen 6 und 10%. In der Langzeitstudie, also über ein Jahr, war es schon deutlich besser. Da war der Therapieerfolg im Gesicht 30%, ebenso am Stamm. Hier wurde nur 9 Monate behandelt mit etwas über 30%. Die Marktzulassung wird 2025 kommen. Das Medikament heißt dann Winlevi für moderate bis schwere Akne ab 12 Jahren. Jetzt muss man sagen, der Markt für die Akne-Therapie topisch ist ja stark umkämpft und das Standardmedikament, der Goldstandard, sind die Kombinationspräparate. Ich denke, dass Glascoterone nicht besser ist als die Kombinationspräparate. Es gibt keine Head-to-Head-Studien, aber sozusagen der Therapieerfolg ist 10-15% höher bei den Kombipräparaten. Aber es ist eine gute additive Therapie, weil sie neben den Wirkungen von Retinoiden und Benzoylperoxid noch einen anderen Wirkmechanismus mit einbeziehen. Was mich auch interessiert, ist bei einem topischen Androgenrezeptorblocker, wie ist es denn bei der androgenen Alopezie? Das sollte ja eigentlich auch funktionieren. Oder wie ist es bei der Seborrhoe? Wir haben ja Patienten, die haben eine extrem starke Seborrhoe, fühlen sich extrem gestört. Gut, bei Männern kann man Isotretinoin geben, aber bei Frauen Glascoterone, das wäre für mich eine sehr gute Indikation, neben der Akne die Seborrhoe zu behandeln. Dann möchte ich noch darauf hinweisen auf eine Schlagzeile, die in Amerika extrem hohe Wellen geschlagen hat. Nachweis von krebserregenden Benzol in Aknepräparaten. In Deutschland relativ wenig bekannt, aber ich denke, Sie sollten es wissen, wenn sich Patienten darauf ansprechen, weil BPO ist ja der Standard, ein Standardmedikament der Aknetherapie. Was ist passiert? In USA hat eine Firma, die Firma Valleyshore, taktisch klug kurz vor der American Academy Tagung ein Paper rausgebracht, in dem sie Benzol nachgewiesen haben, bis 12-facher Überschreitung des FDA-Grenzwertes in 94 von 99 getesteten BPO-Präparaten. Diese taktisch geschickte Präsentation führte zu einem großen Aufschrei auf der American Academy. Und was noch da erwähnenswert war, dass sie diese Präparate auch bezüglich Temperatur, verschiedenen Temperaturen ausgesetzt haben. 37 Grad, 50 Grad, 70 Grad über 18 Tage. Und damit konnten sie den Benzol-Nachweis deutlich steigern. Das heißt, es ging dann um das mehr als 100-fache des FDA-Grenzwertes. Jetzt muss man sagen, Benzol ist ein Kanzerogen der Klassifikation 1. Das heißt, es gibt gesicherte Daten, dass Benzol krebserregend ist. Es macht Leukämie, es macht Lymphome. Und in medizinischen Präparaten sollte gar kein Benzol vorhanden sein. Die Kollegen konnten nachweisen, dass es keine Verunreinigung ist, sondern es ist ein BPO-Stoffwechselprodukt. Und insbesondere, wenn das BPO bei hohen Temperaturen gelagert wird, dann entsteht dieses BPO. Und interessanterweise waren diese Benzolwerte auch in der Umgebungsluft der Packungen nachweisbar, der geschlossenen Packungen. Das heißt, Benzol diffundiert aus der Packung raus in die Umgebungsluft. Das betraf OTC, aber auch rezeptpflichtige Präparate und kein Benzol-Nachweis konnte in den nicht BPO-haltigen Cremes gezeigt werden. Nun ist es so, dass diese Anwendung, also diese Exposition bei der Temperatur schon zu sehr viel Kritik geführt hat, weil 50 Grad, wieso belagert man ein BPO-Präparat über 18 Tage bei 50 Grad? Das Argument der Firma war, das ist ein Verfahren der beschleunigten thermalen Degradation und damit imitieren sie die Lagerung des Präparats bei Zimmertemperatur über ein halbes oder ein Jahr. 70 Grad ist auch ein bisschen kritisch gesehen worden. Da muss man ja sagen, man geht ja mit seinem BPO-Präparat nicht in die Sauna und schon gleich gar nicht 18 Tage lang. Da haben sie dann imitiert oder das Argument war, wenn das BPO-Präparat im Auto bei der Sonne, beim sonnigen Tag liegen bleibt, dann werden da 70 Grad erreicht. Es führte aber doch zu deutlichen Kritiken. Und die Präparate, die getestet wurden, wurden bei Präparaten, die nach 50 Grad Inkubation nicht erhöhte Benzolkonzentrationen hatten, über 70 Grad gequält. Und auch hier gab es einige Präparate, zum Beispiel Glenmark oder Sandoz, die eben auch bei 70 Grad Inkubation über 18 Tage keine erhöhten Werte zeigten. Leider sind diese Präparate nicht in Deutschland verfügbar. Ein bisschen, der Schwabe sagte, ein Geschmäckle ist noch dabei, weil die Firma Valleyshore ein Patent hat für die Herstellung von BPO, welches eben nicht zu Benzol degradiert. Nach dem Aufschrei der Gefährlichkeit von BPO gab es dann gleich ein paar Paper, die darauf die klinische Relevanz geprüft haben. Und das ist ja das Allerwichtigste. Benzol ist natürlich nicht günstig, ein Karzinogen der Gruppe 1, aber rotes Fleisch ist auch ein Karzinogen der Gruppe 1 und UV-Licht sowieso. Und dann haben die mal in einer Publikation die Benzol-Blutspiegel von 14 Patienten mit Langzeit-BPO-Anwendung und 65 Kontrollen ohne BPO-Anwendung verglichen. Und dann konnten eben hier keine signifikanten Unterschiede nachgewiesen werden. Das heißt, die BPO-Anwender, da hatten 36% nachweisbare Benzolspiegel, aber auch 32% der Kontrollpatienten. Und die mittlere Dosis war nicht signifikant unterschiedlich. Es gab dann auch ganz große Studien, epidemiologische Studien, die untersucht haben, ob es ein erhöhtes Risiko für hämatologische Malignome bei BPO-behandelten Patienten gegenüber gematchten Kontrollgruppen gibt. Und das waren Studien mit bis zu 100.000 eingeschlossenen Patienten und hier zeigte sich kein erhöhtes Risiko. Das heißt, die klinische Relevanz ist noch unklar. Trotzdem gab es Empfehlungen der American Academy und der EADV. Sie sollten benzoylperoxidhaltige Agnetopika im Kühlschrank lagern, zumindest aber unter 25 Grad. Alle 3 Monate sollte eine neue Packung benutzt werden und eine Exposition gegenüber UV-Licht sollte vermieden werden. Kritikpunkte an der Studie war die nicht völlige Transparenz der Methoden und diese unrealistischen Szenarien und die unbekannte klinische Relevanz. So wurde empfohlen, eben Tests unter realen Bedingungen durchzuführen. Ganz kurz noch zur Rosacea. Hier gibt es nicht so viel Neues. Ich möchte aber 2 wichtige Punkte noch betonen. Erstens, wie lang sollten Rosacea-Patienten behandelt werden? Ist es ein Unterschied, ob Sie die Patienten so lange behandeln, bis sie fast erscheinungsfrei sind oder ganz erscheinungsfrei, was natürlich auch deutlich länger dauert? Und hier gibt es eine sehr schöne Auswertung, die eben zeigt, dass Patienten, die völlig erscheinungsfrei sind, eine deutlich höhere Lebensqualität haben als Patienten, die fast erscheinungsfrei sind. Das heißt, Sie sollten Ihrem Patienten das in Aussicht stellen, nicht nur wegen der Lebensqualität, sondern auch wegen der längeren rezidivfreien Zeit. Wenn Sie aufhören, der Patient ist nur fast erscheinungsfrei, so kriegt er im Median ein Rezidiv nach 3 Monaten und er hat mindestens 5 zusätzliche Monate an behandlungsfreier Zeit, wenn erst aufgehört wird, wenn der Patient total erscheinungsfrei ist. Die diagnostischen Kriterien der Rosacea wurden etwas verändert. Hier gab es ja früher die Kriterien von Wilkin et al. In der Standard Classification of Rosacea. Diese wurden jetzt weiter anders angepasst. Das kann man auch gut in der Leitlinie nachweisen. Das heißt, es gibt Leitkriterien, Haupt- und Sekundärkriterien. Die Leitkriterien sind allein für sich diagnostisch. Das heißt, hat der Patient phymatöse Läsionen, dann ist die Diagnose einer Rosacea relativ sicher. Oder ein persistierendes zentrofaziales Erythem, welches durch Triggerfaktoren verschlechtert wird. Bei den Hauptkriterien sind diese nur in Kombination diagnostisch. Die sind Flushing, entzündliche Läsionen, Teleangiektasien und okuläre Manifestationen. Und hier brauchen Sie eine Kombination von 2 Kriterien, um die Diagnose einer Rosacea zu sichern. Man hat eben die Klassifikation der Rosacea nach Subtypen verlassen. Die kennen Sie alle. Das ist diese alte Klassifikation, erythematoteleangiektatische Rosacea, papulopustulöse Rosacea, phymatöse und okuläre Rosacea. Und warum hat man sie verlassen? Weil im klinischen Alltag der Patient nicht eindeutig dieser Subtypklassifikation zugeordnet werden kann. Natürlich gibt es Patienten, die haben nur ein Erythem oder Patienten, die haben nur Papeln. Aber die meisten Patienten haben eben eine Überlappung. Das heißt, wenn Sie Patienten in Ihrer Praxis sehen, dann haben häufig diese Patienten ein Erythem und Papeln und Pusteln. Oder Sie haben okuläre Rosacea, Papeln, Pusteln und Erytheme. Und deshalb ist es nicht sinnvoll, diese Patienten nach der Subtypklassifikation einzuordnen. Die andere Grund war auch, dass es, wenn man jetzt einen Therapiealgorithmus etablieren will, auch diese Klassifikation nicht sinnvoll ist, weil Patienten mit Teleangiektasien, wie hier zum Beispiel, er würde in den Subtyp 1 passen, wird aber ganz anders behandelt als Patienten mit Erythem und auch der wäre in Subtyp 1. So bei Teleangiektasien können Sie nur mit Laser oder Blitzlampe zum Erfolg kommen. Bei Erythem können Sie topisch oder systemisch behandeln. Deshalb ist es nicht wichtig und man hat deshalb klinische Zeichen, Phänotypen der Rosacea etabliert, Erythem okulär, persistierendes Erythem, Teleangiektasien, Papel und Pustel und Phyma und hat davon eben einen Therapiealgorithmus aufgestellt, der in der Leitlinie veröffentlicht ist, der aber auch in JTG veröffentlicht wurde. Und dieser Therapiealgorithmus eignet sich sehr gut auch für Anfänger, um die richtige Therapie bei dem jeweiligen Phänotyp rauszufinden. Was mir noch wichtig ist, ist vor Beginn der Therapie die Patienten zu informieren. Und das ist eine Sache, die klingt sehr banal, aber machen Sie es bitte, weil es für die Patienten nicht so banal ist. Lassen Sie den Patienten nicht alleine mit seinem Beipackzettel, besprechen Sie genau die Art der Anwendung einmal oder zweimal täglich, dass nach der Reinigung vor dekorativer Kosmetik therapiert werden soll. Und auch wichtig ist, dem Patienten zu erklären, wie viel er anwenden muss. Sie können sich nicht vorstellen, wie lang schwäbische Patienten mit einer 45-Gramm-Packung auskommen. Ich sage immer, 5 Erbsen im Gesicht verteilt, 5 erbsgroße Mengen, Wange links, Wange rechts, Stirn, Nase und Kinn. Und damit haben die Patienten die richtige Menge zur Anwendung. Informieren Sie Ihren Patienten auch über die erhöhte Empfindlichkeit der Gesichtshaut. Das ist eben keine Allergie, wenn es brennt, wenn es juckt. Das ist die Rosacea. Wichtig ist auch die Therapiedauer. Ich sage immer, unser Ziel ist, den Patienten so lange zu behandeln, bis er erscheinungsfrei ist. Und das dauert im Regelfall bis zu 6 Monate. Wichtig ist, Rosacea ist eine chronische Erkrankung und deshalb braucht es eine notwendige Dauer oder sogar proaktive Behandlung. Besprechen Sie die Triggerfaktoren. Betonen Sie bitte auch, dass nicht jeder Triggerfaktor für jeden Patient zutrifft. Und wichtig ist auch, dass die Patienten oft Angst haben, dass sie im Rhinophym enden. Aber das ist nur sehr selten der Fall. Und nehmen Sie Ihren Patienten eben diese Angst vor dem Rhinophym. Okay, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Fragen.
Ja, wunderbar. Herzlichen Dank, lieber Martin. Das war wieder ein Ritt durch die beiden großen Erkrankungsbereiche Akne und Rosacea mit super vielen Informationen. Was ganz spannend ist in meinem Chat, die KollegInnen, die ja da zugehört haben, die haben ganz viel antizipiert. Und 2, 3 Bilder später sind die Fragen beantwortet worden. Die erste Frage, die hier kam, war die Gynäkomastie bei spironolaktonbehandelten Männern. Das hast du beantwortet, dass du im Prinzip nur Frauen behandelst und Männer wegen der Gynäkomastie und der Potenzstörung androgene Wirkung Nischenindikationen sind. Und dann kam eben gerade noch eine Frage rein, die sich auf das Credo bezieht, was du in deinem letzten Bild gezeigt hast, nämlich die proaktive Anschlusstherapie. Wenn du mit der täglich Einmaltherapie einen guten Hautzustand erreicht hast, dass man dann gegebenenfalls nicht aufhört, sondern proaktiv weitermacht. Und die Frage war hier tatsächlich, wie oft, zweimal, einmal und am besten womit? Und ist die Frage direkt nach der Ivermectin-Creme, aber gibt es auch Alternativen, zum Beispiel Metrogel oder so etwas?
Ja, natürlich. Egal was, also man sollte Acelainsäure, Metronidazol oder Ivermectin topisch, so wie es eben empfohlen wird, bis der Patient erscheinungsfrei ist, dann sage ich immer 2-mal in der Woche weiter. Und als proaktive Dauertherapie, aber wir wissen alle, irgendwann hören wir dann auch auf. Ich habe eine Patientin, die macht es seit 5 Jahren weiter, weil die habe ich gut unter Kontrolle, weil sie Radiologin bei uns ist und die hat auch kein Rezidiv bekommen. Aber es gibt keine Studiendaten, die sagen, 2-mal in der Woche ist schlechter als 3-mal in der Woche.
Ja, hier ist ja mit Recht darauf hingewiesen worden, dass die Demodex-Milbe für die Rosacea ein ganz, ganz wichtiger pathogenetischer Faktor ist.
Und, ja, genau, bin ich ja sehr dafür.
Bitte? Wie bitte?
Da bin ich ja sehr dafür.
Genau,
das ist ja mein
sehr
Lieblingshaustier.
Gut. Die Frage ist, gibt es aus deiner Sicht eine Bevorzugung? Also du hast gerade gesagt, Metronidazol, Ivermectin und dann hast du die Acelainsäure noch erwähnt.
Ja.
Hat die Acelainsäure einen Effekt auf die Demodex-Milben?
Ist nicht so gut etabliert wie beim Ivermectin. Im Endeffekt gibt es ja die Head-to-Head-Studie Metronidazol gegen Ivermectin und da war Ivermectin überlegen. Es gibt Head-to-Head-Studie Metronidazol gegen Acelainsäure, das war etwa gleich, aber Acelainsäure ist halt mehr irritativ bei der Rosacea.
Okay.
Aber bezüglich Demodex gibt es da keine Daten.
Okay. Dann schaue ich mal, was jetzt noch in den Chat gekommen ist. Und da geht es um ganz allgemein die Frage, die ich mir auch notiert habe. Du hast ja sehr eigentlich gute Daten präsentiert für das Spironolakton. In der Situation, wo Frauen zum Beispiel keine Kontrazeption machen wollen oder können und dass es hier eine sehr gute Alternative ist. Und die Frage kommt jetzt natürlich ganz klar wieder zur Isotretinoin-Therapie. Und die lautet, sollte bei gebärfähigen Frauen vor und während einer oralen Isotretinoin-Therapie aus rechtlichen Gründen ein Schwangerschaftsausschluss ausschließlich durch einen Beta-HCG-Test im Serum erfolgen oder ist der Urin-Schwangerschaftstest ausreichend?
Nein, der Urin-Schwangerschaftstest ist definitiv nicht ausreichend. Es muss immer ein Serum-Test sein.
Das heißt, du würdest die nächste Packung erst dann aufschreiben, wenn der Beta-HCG-Wert im Serum vorliegt.
Ja, und also 4 Wochen vor Therapiebeginn und bei Therapiebeginn und alle 4 Wochen
Wunderbar. Im Verlauf. Also ich glaube, das beantwortet diese wichtige Frage deutlich. Vielleicht noch als kleine Ergänzung von mir, die Aufklärung Isotretinoin-Therapie. Da sind viele von uns gewöhnt, dass bestimmte Firmen immer mal so kleine Aufklärungsbögen und Büchlein mit auch entsprechenden Informationen für die betroffenen Menschen uns zur Verfügung gestellt haben. Ich warne davor, weil das rechtlich ein Problem sein kann. Das BfArM hat ein vom BfArM freigegebenes Schulungsmaterial zur Verfügung gestellt. Das ist so ein blauer Handbrief und das kann man abrufen. Und da ist auch ein Aufklärungsbogen, den Arzt und Patient ausfüllen müssen. Und bitte verwenden Sie nur die vom BfArM freigegebenen Schulungsunterlagen und den Aufklärungsbogen. Siehst du das genauso oder?
Ja, das sehe ich genauso. Wir haben unsere Aufklärung dem angepasst.
Super, genau. Das vielleicht nochmal ganz wichtig, ein Hinweis dabei. Jetzt kommt die Frage Therapie einer reinen okulären Rosacea, wenn topisch Ivermectin nicht ausreicht. Doxycyclin, Fragezeichen?
Ja, Doxycyclin ganz langfristig. Also es gibt Patienten, mit der 40 Milligramm schon gut zurechtkommen, aber ich fange mit 100 Milligramm an, nicht unter 6 Monaten.
Gut, das glaube ich nochmal ganz wichtig.
Langfristig Doxycyclin, genau, nicht unter 6 Monaten. Ivermectin am Auge ist off-label. Ich mache es trotzdem, weil ich bin ja der Off-Label-Typ. Da muss man dem Patienten ganz klar sagen, es steht im Beipackzettel, auf keinen Fall am Auge verwenden. Meine Empfehlung ist, ein bisschen auf die Fingerkuppe und die Lider eincremen und auf keinen Fall ins Auge bringen. Wenn der Patient das sehr vorsichtig macht und es brennt trotzdem im Auge, dann nicht weitermachen.
Ja, meine Empfehlung ist tatsächlich genauso wie deine. Ich glaube, ich habe sogar von dir gelernt damals. Und damit fährt man wirklich gut. Nächste Frage zur okulären Rosacea. Und zwar geht es wohl um einen Patienten mit Chalazion-Neigung. Und, ist das auch ein Symptom der okulären Rosacea oder ist es Zufall?
Nein, dieses ganz typische Symptom sind die Chalazien. Das kann schon in der Kindheit anfangen. Rezidivieren die Chalazien, das ist okuläre Rosacea. Auch da wirkt Ivermectin topisch sehr gut. Und die Patienten machen das langfristig weiter und kriegen nie wieder ihr Chalazium.
Jetzt kommt eine Frage von Frau Kühn, die sich für die verspätete Einwählen entschuldigt und fragt, ob
ich soll nochmal anfangen.
Ja, also es ist so, die Frage geht, wie siehst du die Kombination von topischer Vitamin-A-Säure und oralem Doxycyclin? Sind hier Interaktionen zu befürchten, vor allen Dingen, wenn man die Vitamin-A-Säure-Präparate großflächig topisch, wie bei zum Beispiel am Rücken, anwendet?
Sehe ich jetzt nicht. Es gibt sogar Studien, die das untersucht haben. Also Doxycyclin plus Adapalin-BPO. Gut, muss man halt eben aufpassen wegen der Lichtempfindlichkeit, ja. Aber das kann man zusammen machen. Ich bin jetzt nicht der große Fan von Doxy bei Akne, ich bin eher dann bei ISO, aber kein Problem.
Dann gibt es jetzt noch eine Frage, gibt es zeitliche Anwendungseinschränkungen bei Ivermectin und Metronidazol? Wenn ich dich richtig verstanden habe, 5 Jahre proaktiv, kein Thema.
Also ich sage, also bis zum Ende.
Gut, also, das legen wir jetzt sehr positiv aus, also bis zum Ende der Behandlungspflicht bei schwerer Rosacea, aber tatsächlich.
Also langfristig über Jahrzehnte, kein Problem.
Ja, dann nochmal eine Frage von mir. Liebe Kolleginnen, fragen Sie, Professor Schaller, Vorsicht zu haben ist nicht immer gegeben und er ist wirklich der Experte, wie Sie merken. Ich habe noch mal eine Frage zum Rhinophym. Das ist ja eine Spielart der Rosacea. Und wenn man jetzt Patienten sieht, die ein Rhinophym gerade anfangen zu entwickeln, kann ich das durch eine topische Therapie wirklich aufhalten oder ist dieser Phänotyp so, dass diese Hyperplasie eigentlich fortschreitet trotz Therapie?
Also ich denke, es kann durch eine Isotretinoin-Therapie oral aufgehalten werden oder stabilisiert werden. Es muss aber unterschieden werden jetzt, die entzündlichen Läsionen beim Rhinophym, die kann man natürlich topisch behandeln, aber die Talgdrüsenhyperplasie, die Fibrose, die Vergröberung der Nasen, das funktioniert meiner Meinung nach nicht, aber ich setze die Patienten, wenn die zu uns kommen, ich setze die alle auf Isotretinoin, 10 Milligramm täglich, dann lasse ich das durchlaufen. Die kriegen unter Isotretinoin ihre operative Behandlung.
Ah, okay.
Es gibt ja auch diese mehr, dass kein Laser, kein Peeling bei Isotretinoin gemacht werden kann. Das ist auch Käse. Es gibt da gute Daten und gerade wird die Leitlinie anders geschrieben, die Laserleitlinie bei Rosacea, dass das alles möglich ist. Auch bei der Akne-Leitlinie wird es drinstehen.
Ja, wir haben hier zwei Akne- und Rosacea-Enthusiasten, einmal KSE und ABD. Sind hier nicht mit Namen dabei. Eine Frage jetzt noch. Und das KSE schreibt, Trends aus den USA, Anti-Aging-Tretinoin proaktiv topisch im Gesicht. Ist das eine Frage für dich oder für deine Frau?
Ja, die ist gar nicht anwesend, aber Vitamin A-Säure ist natürlich ein großer Bestandteil auch dieser Kosmetika. Und wenn was wirkt, dann eben Vitamin A-Säure in den Kosmetika oder in den Medikamenten. Es funktioniert schon.
Ja, es funktioniert schon. Okay, also vielleicht den Trend auch noch mal mitnehmen. Schauen wir mal. Und ABD fragt, das ist jetzt im Moment die letzte Frage, welche Laborparameter, abgesehen vom Schwangerschaftstest, sollten während einer oralen Isotretinoin-Therapie regelmäßig kontrolliert werden? Reicht die Bestimmung von ALT und Triglyceriden aus? Und in welchen zeitlichen Abständen sollten diese Werte überprüft werden?
Es kommt so ein bisschen darauf an, wie hoch Isotretinoin dosiert wird. Die Empfehlungen jetzt der Leitlinie oder auch in den Reviews ist, dass man vor Therapie beginnt, natürlich der Schwangerschaftstest, dann die Leberwerte, Nierenwerte, Blutbild und die CK ist wichtig und dann nach 6 Wochen und dann aber nur bei Auffälligkeiten.
Okay, bei Isotretinoin CK bei Beschwerden oder auch mal nur als Grundlage?
Als Grundlage auf jeden Fall und nach 6 Wochen Kontrolle. Und dann gibt es dann schon Patienten, die sind ja heute alle im Fitnesswahn, genau. Die Jungen, die haben dann irgendwie 4000er CK oder 8000er CK. Ich bin da relativ entspannt, solange die Patienten keine Muskelbeschwerden haben, solange die Patienten keinen Muskelkater haben. Aber ich empfehle bei 5000er CK, dass halt mal von 50 Kilo nur noch 5 Kilo gestemmt wird. Also, dass man da mal ein bisschen Sportpause macht.
Ein wunderbar praktischer Ratschlag. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Es ist alles perfekt beantwortet und dein Vortrag war schon so erklärend und umfangreich, dass wieder einmal, ich glaube, alle begeistert sind, die haben zuschauen und zuhören dürfen. Dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Martin, und liebe Grüße nach Tübingen. Eine Speaker's Corner brauchen wir heute Abend nicht. Das ist alles perfekt in der vorgesehenen Zeit beantwortet worden. Ich möchte Sie wieder natürlich einstimmen und Sie herzlich einladen, am 2. Juli, also im nächsten Monat, dabei zu sein. Und da werde ich selber Referent sein, und zwar mit einem kleinen, man sagt heute ja Herzensthema, nämlich die Keloide. Und mein Titel ist Von der Narbe zum Keloid, und ich werde versuchen, Ihnen ein bisschen zum Keloid und natürlich auch zur Behandlung, zu Behandlungsmöglichkeiten darzustellen, weil es dort immer relativ wenig gibt, auch auf Kongressen. Und ich freue mich, wenn Sie dabei sind am 2. Juli zur gewohnten Zeit 20.15 Uhr nach der Tagesschau. Es ist 21 Uhr in Kiel. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich fürs Zuschauen und Zuhören. Wie immer danke ich natürlich auch sehr unseren Sponsoren Almiral, BMS, Novartis und UCB, ohne die dieses Format gar nicht möglich wäre. Und Sie sehen auch bei dem Thema Narbe und Keloid, das ist vollkommen unabhängig, das Sponsoring, von den Themen, die wir für Sie ausgewählt haben. Also, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend und verabschiede mich aus Kiel heute ganz alleine mit unserem und tschüss.